Lasst uns beten. Du, Gott des Lebens, kommst in unsere Welt, damit wir sehen, wie es um uns steht, damit wir erkennen, worum es wirklich geht, damit wir finden, was dem Leben dient. Wir bitten dich, bring uns zurecht, Gott, durch deine Weisheit, durch deinen Geist, durch dein Wort, das wir nun hören. Amen. Jano, Johanna und Femke lesen nun für uns die Schriftlesung des heutigen Sonntags aus Lukas 15, die Verse 1 bis 3 und 11b bis 32.
Alle Zolleinnehmer und anderen Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen? Da erzählte ihnen Jesus diese Geschichte.
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Dann bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Er schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich. Wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie haben alle mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.
Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl in seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen es essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und sie begann zu feiern.
Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Liebe Femke, lieber Jano, liebe Johanna, nun ist es soweit. Eure Kindergottesdienstzeit endet heute. Viele Jahre habt ihr mit uns und den anderen Kindern gesungen, Geschichten gehört, gebetet und bei Gottesdiensten mitgewirkt. Schön, dass wir euch ein Stück eures Weges begleiten durften. Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Lebensabschnitt für euch. Ihr werdet den Konfirmandenunterricht besuchen. Nun gehört ihr zu den Großen unserer Gemeinde. Es wartet eine spannende Zeit auf euch, die sicherlich auch Fragen aufwirft. Doch eines ist sicher, auf diesem neuen Weg seid ihr niemals alleine unterwegs. Gott begleitet euch, er ist für euch da und hält euch in seiner Hand. Auf seine Freundschaft, Hilfe und Unterstützung könnt ihr zählen. Auf seinem Felsen könnt ihr feststehen. Als Andenken an eure Kindergottesdienstzeit überreichen wir euch ein Lesezeichen. Es soll euch an diesen Gottesdienst erinnern und euch auf eurem neuen Weg begleiten. Jetzt möchten wir mit allen Kindergottesdienstkindern das Lied »Ich stehe fest auf dem Fels« singen. Und anschließend gehen wir alle mit euch noch ein letztes Mal in den Kindergottesdienst. Stopp, ihr müsst alle weiter dahin, sonst seid ihr nicht auf der Kamera.
Liebe Gemeinde, als Predigttext habe ich, angeregt von dem Lied, das die Kinder uns gerade gesungen haben, ausgewählt Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Und ich habe schon im Kindergottesdienstraum gesehen, da wird heute mit Wasser geplanscht und mit Sand experimentiert. Und hoffentlich klappt das dann auch, dass das so funktioniert, wie es hier in unserem Predigttext beschrieben ist. Jesus Christus spricht: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich stehe fest auf dem Fels, haben unsere Kinder gerade gesungen. Und dieses Lied bezieht sich auf diese Stelle aus dem Matthäusevangelium. Jesus sagt dort zu Beginn unseres Predigttextes: Wer diese meine Rede hört, stellt sich die Frage, welches ist diese seine Rede? Die Frage ist leicht zu beantworten. Das Gleichnis vom Hausbau ist das Ende der berühmten sogenannten Bergpredigt Jesu, wie sie uns das Matthäusevangelium wiedergibt. Diese meine Rede ist also sind also in erster Linie die Worte der Bergpredigt. Aber es sind sicher nicht nur die Worte der Bergpredigt, liebe Gemeinde, die Menschen im Leben Halt geben können. Auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das dem heutigen Sonntag als Evangelium zugeordnet ist, ist so eine Rede Jesu, die zeigt, woran wir uns halten können. Eine Rede Jesu, die Mut zum Leben macht. Viele Worte aus der Bergpredigt sind ziemlich bekannt, aber einige seien hier in Erinnerung gerufen. Die Bergpredigt beginnt im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums mit den sogenannten Seligpreisungen. Sehr relevant in unseren Tagen und nach wie vor erschreckend aktuell, zum Beispiel die Seligpreisung: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es folgt dann der Zuspruch und der Anspruch an die Nachfolger Jesu: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann formuliert Jesus seine radikalen, zugespitzten Forderungen zur Befolgung des Gesetzes. Und diese Forderungen gipfeln dann im Gebot der Feindesliebe. Auch sehr aktuell, dass man auch für die betet, die einem Böses tun. Dann äußert sich Jesus im 6. Kapitel zur falschen und wahren Frömmigkeit, wobei er betont, dass die wahre Frömmigkeit nicht nach Anerkennung durch die Menschen trachtet, sondern im Verborgenen allein um Gottes Lohn geschieht. Und Jesus fügt hinzu, dass sich der Mensch allein in den Dienst Gottes stellen soll und auch ihm allein vertrauen soll. Im 3. Kapitel der Bergpredigt, dem 7. des Matthäus-Evangeliums, fasst Jesus das Verhalten, das Gott von Menschen erwartet, mit der sogenannten goldenen Regel zusammen: Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Sehr gute Regel. Und leider nach wie vor auch aktuell und relevant. Und Jesus betont, dass ein Lippenbekenntnis zu Gott ohne Handeln in der Liebe wertlos, null und nichtig ist. Diesen Gedanken, diesen Forderungen betont dann Jesus noch einmal mit dem Gleichnis vom Hausbau am Ende seiner Predigt. Und damit kommen wir zu unserem eigentlichen Predigttext, liebe Gemeinde. Das Gleichnis vom Hausbau macht deutlich, wer Jesus nachfolgen will, der, die muss nicht nur über Gottes Wort reden, sondern auch danach handeln. Wer die Worte Jesu hört und sich nach ihnen richtet, tatsächlich nach ihrer Weisung handelt, der gleicht einem klugen, verständigen Menschen, der sein, der ihr Haus auf ein wirklich solides Fundament stellt, sodass es vor einem Einsturz bei Unwetter bewahrt bleibt. Wer auf die Worte Jesu zwar hört, aber nicht danach richtet, nicht danach handelt, ja, der ist dumm, ein dummer Mensch. Der, die sein Haus, ihr Haus auf Sand gebaut hat, sodass es beim ersten Unwetter einstürzt. Mit diesem Gleichnis vom Hausbau, liebe Gemeinde, erinnert Jesus an das sozusagen architektonische Grundgesetz allen Lebens, dass nämlich die Stabilität, die Festigkeit der Grundlage des Fundaments entscheidend ist für die Stabilität, die Festigkeit und Beständigkeit des ganzen Baus. Ein solides, stabiles Fundament, ein fester Grund, darauf kann ich etwas aufbauen. Egal, woran auch immer ich baue, sei es tatsächlich ein Haus oder sei es auch das Gebäude meines Lebens. Baue ich mein Leben auf eine Lebenslüge auf, wird das Gebäude meines Lebens irgendwann einstürzen. Jesus nun sagt uns dann, liebe Gemeinde, der Grund, das Fundament des menschlichen Lebens, auf dem wir stehen, ist gelegt durch das Wort Gottes. Die Grundlage menschlichen Lebens ist das Wort Gottes, das die Schöpfung ins Leben rief. Grundlage eines gelungenen menschlichen Lebens ist das Wort Gottes, wie es in Jesus Christus Mensch wurde, wie es dann auch von ihm, Jesus Christus, verkündet und bezeugt und bewahrheitet wurde. Unser Lebensgrund, die Ursache und die Grundlage unseres Lebens sind die Worte Jesu, denn sie sind Worte Gottes. So auch die Worte der Bergpredigt. Und auf diesem Grund aufzubauen heißt, nach den Worten Jesu zu leben, das heißt, sie zu hören und nach ihnen zu handeln. Nun wird vielleicht der eine oder die andere von euch, liebe Gemeinde, denken, dass es unmöglich ist, nach den Worten der Bergpredigt zu handeln, nach diesen Worten zu leben. Sind doch die Forderungen, die Aufforderungen, Anforderungen, die Jesus in der Bergpredigt stellt, extrem hohe. Man denke nur an das Gebot der Feindesliebe oder an die Aufforderung zum gewaltfreien Widerstand. Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch noch die linke hin. Allein aber im konkreten Handeln, im Tun, hier und jetzt kann sich erweisen, was möglich und was unmöglich ist. Nur wenn wir das mal wagen, zu leben nach den Geboten Jesu, wird sich zeigen, ob wir es schaffen oder nicht, was das Leben fördert und was es zerstört. Darum sollten wir nicht ängstlich das Unmögliche mit dem Möglichen abwägen, sondern mutig das Mögliche wirklich wagen und auch einmal das scheinbar Unmögliche riskieren. Denn nur dann können wir erkennen und wir werden erkennen, dass das scheinbar Unmögliche auch im Bereich des Möglichen liegen kann. In den meisten Fällen wissen es wir doch. Unser Herz und unser Verstand, unser Bauch und unser Kopf, unser Gewissen und unsere Erfahrung, wir wissen es doch, was zu tun wäre, um anstehende Probleme und Konflikte zu lösen. Aber wir tun es nicht. Wir tun es nicht, weil uns die Angst vor Zurückweisung und Verletzung, weil unsere Lebensangst uns daran hindert. Und so finden wir gerne mal wieder Entschuldigungen für unser eigenes Nichtstun. Wir wollen uns ja nicht einmischen. Wenn mich keiner nach meiner Meinung fragt, dann sage ich es auch nicht. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die drängen einem immer ihre Meinung auf. Kann auch mal lästig sein. Aber ja, eigentlich ja, geht es uns doch nichts an, was nebenan geschieht. Doch, liebe Gemeinde, es geht uns etwas an, wie es unserem Nachbarn geht, was sie tun. Und darum müssen wir uns kümmern. Wir können nicht von der Liebe Gottes zu allen Menschen reden und diesen Mitmenschen dann die Liebe verweigern. Aber leider erstickt die Nächstenliebe manchmal in faulen Kompromissen. Und darum, liebe Gemeinde, gilt es, die Lebensangst zu überwinden, damit das, was Herz und Verstand, Bauch und Kopf, Gewissen und Erfahrung uns sagen, das, was wir wissen von der Unterscheidung von Gut und Böse, dass das auch zur Geltung kommt. Ja, es bedarf einer Kraft, die Lebensangst zu überwinden. Aber diese Kraft ist für uns da. Es ist das Vertrauen auf den Grund, der das ganze Dasein des Menschen, sein ihr Leben, sein ihr Sterben hält und trägt. Dieses Vertrauen, diesen Mut zum Sein, zum Dasein und So-Sein ist das, was die Bibel Glauben nennt. Gott schenkt uns diese Kraft, die Glaubenskraft. Und die Kraft, an die wir glauben können, glauben sollen und dürfen, ist dann die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Das ist der Hintergrund auch der Bergpredigt. Jesus verkündet unter anderem auch mit der Bergpredigt, dass Gottes Liebe der Grund und das Ziel allen Seins ist. Jesu Worte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt zum Beispiel, das ist nicht nur eine Forderung an uns, sondern auch eine Zusage. Licht, Salz der Welt zu sein, ist nicht nur eine Aufgabe, sondern vor allem eine Gabe. Gott weiß, ihr packt das, ihr könnt das. Und so ist dann auch die Liebe Grund und Maßstab all unseren Handelns. Ein Christenmensch hat keine, wie auch immer, geartete Moral. Darum geht es gar nicht, um moralisch sein. Ein Christenmensch hat keinen Patriotismus, keine Ideologie, kein politisches Programm. Ein Christenmensch hat nur die Liebe als Grund, Maßstab und Ziel des Handelns. Das heißt nicht, liebe Gemeinde, dass es eben auch Augenblicke im Leben eines Christenmenschen gibt, in denen sie mutlos ist und nicht weiß, was sie tun soll. Aber in Augenblicken der Unsicherheit, Augenblicken der Mutlosigkeit, vielleicht auch Fantasielosigkeit, können wir Gott im Gebet um Kraft, Mut und Fantasie bitten. Und Jesus sagt ja auch in der Bergpredigt zu uns zu, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also getragen und begründet durch die Liebe, gestärkt und bestärkt durch das Gebet, können wir handeln. Und wenn wir leben, getragen durch die Liebe, dann werden wir sein wie die Menschen, von denen es in einem den Seligpreisungen nachempfundenen Text folgendermaßen heißt. Selig die, die über sich selbst lachen können. Sie werden immer genug Unterhaltung finden. Selig die, die einen Berg von einem Maulwurfshügel unterscheiden können. Sie werden sich viel Ärger ersparen. Selig sind, die fähig sind, sich auszuruhen und zu schlafen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen. Sie werden weise werden. Selig sind, die schweigen und zuhören können. Sie werden dabei viel Neues lernen. Selig sind, die intelligent genug sind, um sich selbst nicht ernst zu nehmen. Sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt werden. Selig sind, die aufmerksam sind für die Winke der anderen, ohne sich jedoch für unersetzlich zu halten. Sie werden viel Freude sehen. Selig sind, die lächeln können und kein böses Gesicht machen. Ihre Wege werden von der Sonne beschienen sein. Selig sind, die fähig sind, das Verhalten der anderen mit Wohlwollen zu interpretieren. Sie werden zwar für naiv gehalten, aber das ist der Preis der Liebe. Selig die, die es verstehen, die kleinen Dinge ernst und die ernsten Dinge gelassen anzusehen. Sie werden im Leben sehr weit kommen. Selig die, die denken, bevor sie handeln, und beten, ehe sie denken, sie werden eine Menge Dummheiten vermeiden. Selig die, die schweigen und lächeln können, auch wenn man ihnen das Wort abschneidet oder auf die Zehen tritt, sie sind dem Geist des Evangeliums sehr nah. Selig die, die den Herrn in allen Wesen erkennen und lieben, sie werden Licht und Güte und Freude ausstrahlen. Liebe Gemeinde, Gottes Liebe ist das Fundament unseres Lebens. Wenn wir auf diesem Fundament bauen, dann werden wir Licht und Güte und Freude ausstrahlen. Amen. Lasst uns singen das Lied 659, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, der du uns in Jesus Christus, deinem Sohn, alle Schuld vergibst und ewiges Leben schenkst, wir bitten dich, erhalte uns und unseren Kindern die Predigt deines Wortes, dass dein Heiliger Geist dadurch den Glauben erweckt und stärkt. Denn wir brauchen dein Wort als Fundament unseres Lebens. Wir brauchen die gute Nachricht, dass du uns liebst. Guter Gott, hilf uns und mach uns im Leben wie im Sterben des einzigen Trostes gewiss, dass wir nicht uns selbst, sondern Jesus Christus gehören. Tröste mit diesem Gedanken, mit diesem Vertrauen die Trauernden. Dabei denken wir heute ganz besonders an die Familien von Hermann Schwarzscholten und Jan-Hendrik Ekelhoff. Trage sie mit deiner Liebe durch die Tage der Trauer. Hilf ihnen, Hermann Schwarzscholten und Jan-Hendrik Ekelhoff abzugeben in Jesu Hand. Wir bitten dich für alle, die Macht haben und die Völker regieren. Gib ihnen Weisheit, Redlichkeit und Willen zur Gerechtigkeit, damit dem Geist der Lüge, des Hasses und der Rache gewehrt wird und wir in Frieden leben können. Versammle, schütze und erhalte deine Kirche bei uns und überall in der Einigkeit des Glaubens. Segne alle Dienste der Lehre, der Liebe und der Leitung. Mache Menschen bereit zur Mitarbeit und segne alle, die in der Gemeinde tätig sind. Vollende dein Reich in Herrlichkeit, da wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, loben und anbeten in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte singen wir dann als Schlusslied das Lied 673, die Strophen 1 bis 3. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Ich bin der Junge, der geht nach dem Bild.